So, also wir gehen einfach der Reihe nach durch die Aufgaben nochmal durch. Linux starten, okay, anmelden, Teil 2 auch klar. Das dritte, drei Dateien erzeugen. Ja, das kann man in einem Kommando zusammenfassen, indem man einfach sagt touch 1.txt, 2.txt, 3.txt. Ja, wenn man jetzt schaut mit ls-l, dann sieht man neben anderem Zeug sind jetzt hier die Dateien 1.txt bis 3.txt vorhanden und die sind alle leer. Das ist das, was touch macht. Wenn man touch als Argument eine Datei gibt, die schon vorhanden ist, dann wird praktisch nur das Datum aktualisiert. Das ist die Idee von touch, anfassen kurz, um das Datum zu ändern. Kennen Sie die Syntax auswendig? Wo muss ich das reinschreiben?
Jetzt kann man auch suchen, wohin. Weiß ich nicht, warten
oder
sowas.
So?
Ja. Und am Ende, ich glaube, alles Control D.
Okay. Gut.
Also, dann hier ist
ja. Ich gebe dann nochmal den Befehl hier ein. Ja, das funktioniert hier nicht mit Copy und Paste, also touch 1.txt. Ja, dann machen wir das nochmal, ls-l. Ich weiß nicht, was der mit den Farbkodierungen hier drin macht. Die erscheinen wahrscheinlich in der Skriptdatei auch und sind dann nicht lesbar, aber das sehen wir dann. Schauen wir kurz rein. Lösung und Text. Ja, da ist noch gar nichts drin. Das entsteht wahrscheinlich erst am Ende. Ja, funktioniert. Kann ich da auch dran anhängen oder löscht er die dann? Ich mache Lösungen 2. Ja, dann eine der Dateien im Editor öffnen und dann jeweils mit Steuerung Z raus und gucken mit Jobs, ob er in der Liste steht. Ja, also wir öffnen die Datei 1.txt im Editor. Jetzt könnte ich da was drin schreiben, mache ich aber nicht. Ich gehe direkt raus mit Steuerung Z. Dann steht hier schon mal angehalten. An der Stelle wissen Sie eigentlich, dass der Job da ist, aber wenn wir nochmal Jobs eingeben, kriegen Sie nochmal genau dieselbe Ausgabe. Ja, es taucht nochmal dasselbe auf. Jetzt machen wir dasselbe nochmal mit den anderen Dateien, wie i2.txt, auch wieder rausgehen mit Steuerung Z, also das unterbrechen. Und nochmal mit der dritten, das gleiche Spiel. Wenn wir jetzt schauen, haben wir drei angehaltene Jobs. Man könnte jetzt einen davon fortsetzen, das war jetzt nicht in der Aufgabe, glaube ich, drin, wenn ich sage hier fg Prozent 2, dann würde der zweite fortgesetzt, der die Datei 2.txt bearbeitet. Ja, aber ich gehe da auch wieder raus, sodass die Situation die gleiche ist wie eben. Wie ging es dann weiter? Das Plus und das Minus bezieht sich darauf, was der letzte Job ist, der angehalten wurde, beziehungsweise der letzte, der im Hintergrund gestartet wurde. Ja, Sie sehen auch, das hat sich hier verschoben. Vorhin war das Plus an der 3 und jetzt habe ich den Zweier in den Vordergrund geholt, also reaktiviert und dann wieder unterbrochen und damit hat sich die Reihenfolge geändert. Jetzt ist der Zweier der letzte. Und das, wo Sie das Plus sehen, darauf beziehen Sie sich, wenn Sie sowas wie FG für Foreground oder BG für Background ohne Argument aufrufen. Also wenn ich jetzt nur sage FG, dann würde ich damit den Job Nummer 2 in den Vordergrund holen, während es vorhin einen Schritt weiter vorne wäre es der Dreier gewesen. Ja, immer der, wo das Plus dran steht. Und das Minus sagt eben dasselbe, nur was war der Vorletzte. Ja, es gibt auch die Möglichkeit mit Prozent Minus sich direkt auf den Vorletzten zu beziehen, aber das braucht man normalerweise nicht. Gut, jetzt haben wir die drei Dateien. Dann einmal Jobs mit der Option minus L aufrufen, um die Prozess-ID zusätzlich zu sehen. Ja, die Ausgabe wird einfach erweitert um eine zusätzliche Spalte, wo jetzt die Prozess-IDs drinstehen. Und hier ist einfach nur wichtig, dass Sie sich immer merken, die Prozess-IDs sind etwas, was systemweit gilt. Also das ist für das ganze System gültig. Und die Job-IDs, das ist etwas, was in Ihrer lokalen Shell nur eine Rolle spielt. Wenn Sie also noch eine zweite Shell aufmachen und da auch diverse Jobs starten, dann werden die auch von 1 an durchnummeriert und es gibt praktisch keinen Zusammenhang. Job-ID 1 sagt Ihnen nur was, wenn Sie wissen, in welcher Shell Sie arbeiten. Und die Prozess-ID ist universal, die gilt immer. Dann sollten Sie mit PS schauen, ob Sie die Jobs in der normalen Prozessliste wiederfinden. Na, machen wir das mal, PS. Und jetzt kann man sehen, okay, es gibt hier drei VI-Prozesse. In der Ausgabe von PS wird das Argument nicht angezeigt. Ich glaube, da müsste ich PSW eingeben, genau. Dann kriege ich eine längere Ausgabe, wo das auch mit drin steht. Und jetzt sieht man wieder hier die drei Prozess-IDs. In der Ausgabe von PS werden Sie nie sowas wie eine Job-ID finden, ja, weil PS ein Tool ist, was einfach in die systemweite Prozessliste reinguckt und unabhängig von der aktuellen Shell das Ganze macht. Dann nochmal PSAUXW, um alle Prozesse anzuzeigen. Das sind dann relativ viele, da läuft auch irgendwo noch das X-Eis, was ich vor einer Stunde mal gestartet habe oder vor zwei Stunden inzwischen. Und hier unten in der Liste sieht man jetzt wieder diese 1TXT bis VI3TXT, ja, mit den zugehörigen Prozess-IDs. Ja, also das sind die Jobs, die es zu identifizieren galt, die hier in der Prozessliste stehen. Dann etwas zu PS, also man hat gesehen, dass man mit minus O angeben kann, welche Spalten PS anzeigen soll. Und jetzt war die Aufgabe Prozess-ID, die Parent-Process-ID, also die vom Vaterprozess, den Nice-Level, die Anzahl der Threads, das sind Lightweight-Processes, und das Kommando anzuzeigen. Gucken, ob ich mir das merken kann. Also PS-O, Prozess-ID, Parent-Process-ID, dann Nice Level, Anzahl der Lightweight Processes und Kommandoname. Ja. Und dann sieht man das. Ah, LWP ist nicht die Anzahl, sondern ist die ID des Threads. Da kann man jetzt nichts erkennen, es sollte die Anzahl gezeigt werden, also müssen wir doch in die Manpage reingucken. Das ist ja hier in der Manpage gar nicht drin. Hat es jemand gefunden, die Anzahl der Threads?
Wir haben, glaube ich, alle LWP benutzt.
Ja, aber LWP zeigt in. Aber auch LWP ist hier in der Manpage nicht drin. Deswegen wundere ich mich gerade. Ich guck mal, ob es in der englischen Manpage drin steht. Aha. NLWP. Ja, das ist es. Einfach noch ein N davor. NLWP, Number of Lightweight Processes. Also das war jetzt auch gerade ein guter Tipp, wenn Sie in der deutschen Manpage nicht fündig werden, dann nehmen Sie die englische. Das können Sie machen, indem Sie vor das Man-Kommando, wie ich es eben gemacht habe, einfach schreiben Lang gleich C. Also C steht für Standardsprache, das ist immer Englisch. Und wenn Sie das voransetzen, dann sucht er praktisch nicht in der deutschen, sondern in der englischen Manpage, wenn es beide gibt. Also wenn Sie überhaupt eine deutsche kriegen, dann gibt es auch immer eine englische dazu. In der Regel kriegen Sie aber direkt eine englische, weil es einfach gar keine Übersetzung gibt. Ja, und jetzt war das eben ein Beispiel dafür, dass die Manpage zu, also die englische Manpage, dass die besser ist, weil da mehr drin steht. Okay, was man hier einfach sieht bei dieser Anzahl der Lightweight Processes, diese Programme sind nicht multithreaded. Ja, das sind alles einfache Prozesse, die halt nur aus einem Hauptthread bestehen und keine Unterthreads erzeugen. Gut, dann die drei Editor-Prozesse mit Kill beenden. Das war nicht ganz so leicht. Man sollte die Job-ID verwenden, das ist soweit klar. Und dann mit Jobs schauen, ob die auch wirklich weggegangen sind. Also schauen wir uns nochmal die Job-IDs an. Das ist einfach 1 bis 3. Also wäre der erste Ansatz zu sagen, Kill Prozent 1 zum Beispiel. Dann kommt aber nur als Rückmeldung, dass der Prozess angehalten ist. Der ist immer noch da. Wenn ich jetzt Jobs sage, sehe ich, der ist immer noch vorhanden. Der würde verschwinden, wenn ich ihn jetzt in den Vordergrund hole. Das zeige ich Ihnen auch mal. Wenn ich FG Prozent 1 mache, so, dann steht jetzt hier unten beendet und hier oben kann man sogar noch sehen, was passiert ist. VI caught deadly signal term. Ja, also das Signal, was über Kill zugestellt werden soll, das wird schon gespeichert. Ja, das ist für den Prozess gedacht und der kriegt es auch. Aber er kann nicht weggehen, weil er in so einem suspendiert Zustand ist. Ja, und da kann er sich nicht mal selber beenden. Das heißt, ein Prozess, der unterbrochen ist in dieser Form, den können Sie mit einem einfachen Kill nicht loswerden. Sie haben aber noch eine andere Möglichkeit, indem Sie eben nicht einfach das Standardsignal Terminate an den Prozess schicken, sondern das Kill-Signal. Das machen Sie über die Option -9. Oder Sie könnten auch Kill minus groß Kill schreiben, was man sich eventuell besser merken kann. Aber 9 und 15, also 9 für Kill und 15 für Term, das sind einfach die Standardnummern, die man in der Regel dann kennt. Und wenn ich das jetzt an Prozent 2 schicke, dann kriege ich nicht nur angehalten, sondern auch getötet. Also der ist jetzt weg. Nochmal mit Jobs schauen. Ist nur noch der dritte da. Machen wir dasselbe nochmal. Kill minus 9. Prozent 3. Ja, man muss dann teilweise nochmal die Eingabetaste drücken, damit man die zweite Meldung auch sieht. Und dann nochmal mit Jobs, jetzt sind sie alle weg. Okay, die Prozesse sind weg. Ah, man sollte nur den ersten beenden. Jetzt habe ich alle beendet, damit ist Aufgabe 10 so nicht lösbar, aber das mit dem Vordergrund haben wir eben schon gemacht mit einem anderen. Da hatte ich Ihnen schon gezeigt, wie Sie mit FG und dann Prozent Jobnummer den in den Vordergrund kriegen. Und dann könnte man halt ganz normal weiterarbeiten. Also vielleicht generell nochmal, wenn Sie mit VI eine Datei bearbeiten, hier irgendwas reinschreiben, das dann mit Steuerung Z unterbrechen, dann können Sie das immer mit FG Prozent Jobnummer fortsetzen. Ja, dann sind Sie wieder an der Stelle, wo Sie vorher das Programm verlassen haben und können dann zum Beispiel sagen, speichern, Doppelpunkt W und dann mit Doppelpunkt Q rausgehen und dann ist es drin. Also durch die Unterbrechung mit Steuerung Z gehen nicht irgendwie Ihre Änderungen verloren. Wenn Sie aber den Prozess dann mit Kill abbrechen, dann sind die Daten weg. Gut, und als letztes sollten wir uns Top anschauen und rausfinden, wie man die Sortierung ändert. Das hatte ich aber eben auch schon demonstriert. Das war eben einfach mit den kleiner größer Tasten. Man kann leider nicht erkennen durch eine Hervorhebung der Spalte, welche gerade die Sortierspalte ist. Das heißt, um das zu nutzen, müssen Sie wissen, wenn Sie Top starten, geht es immer hier in der CPU-Spalte los. Und wenn Sie dann zum Beispiel Shift, also Pfeilen, also das Größerzeichen eingeben, ja, dann wechselt es hier in die Mem-Spalte, also eins nach rechts. Nochmal nach rechts geht es in die Time-Spalte und so weiter. Ja, und wenn man H drückt oder Fragezeichen, dann kriegt man eine kurze Hilfe, um rauszufinden, was gibt es für Tastenkombinationen innerhalb von Top. Okay, das waren die praktischen Aufgaben. Und bei den Verständnisfragen, also was ist der Unterschied zwischen Jobs und Prozessen, zunächst mal ist es nur ein anderes Wort. Jeder Job ist auch ein Prozess, aber es ist nicht jeder Prozess ein Job, weil der Name Job wird einfach dadurch vergeben, dass Sie in der Shell ein Kommando starten. Was also als Kindprozess der Job läuft, der von der Shell läuft und das nennen wir einfach einen Job. Und die Shell bietet eben Möglichkeiten über diese Foreground-Background-Funktionen direkt die Jobs zu manipulieren, die in dieser Shell laufen. Sie können nicht aus der einen Shell heraus bestimmen, dass in einer anderen Shell sich der Status von einem Vordergrund- oder Hintergrundjob ändert. Ja, das ist eigentlich nur der Unterschied. Aufgabe 13, Sie können die beenden, indem Sie die Signale Term und Kill schicken. Ja, welches Signal verschicken Sie, wenn Sie kein Signal angeben explizit? Das ist eben das Terminate-Signal und das ist Nummer 15. Und der Unterschied, das habe ich jetzt eben schon erklärt, der Unterschied ist, dass Terminate praktisch eine Aufforderung an den Prozess darstellt, sich zu beenden. Die kann dieser Prozess abfangen und noch irgendwelche Dinge ordentlich in die Wege leiten, um zu einem vernünftigen Ende zu kommen. Während das andere Signal, das Kill-Signal, abrupt ist. Da kriegt der Prozess keine Chance. Der wird in dem Augenblick, wo das Signal zugestellt wird, sofort abgebrochen. Welche Signale kennt das Linux-System? Da kann man einfach die richtige Option bei Kill angeben. Ich glaube, es ist minus L. Kill minus L. Und dann werden alle Signale, die hier bekannt sind, angezeigt. Und es gibt ein paar Standardsignale, wie eben diese 9 und 15 und auch die 1, das SIG Hangup. Das sind so Standardsignale, die haben auf jedem System immer dieselbe Nummer. Aber das Zeug, was hier weiter hinten auftaucht, das ist teilweise bei jeder Linux-Version ein bisschen anders. Das hängt vom Kernel ab, was für Signale da möglich sind. Ja. Der Punkt ist, wenn Sie mal vergessen, was war Kill, was war Term, und die Nummer rausfinden wollen, können Sie mit Kill minus L das einfach rausfinden.
War Nummer 9? Wie ruft man die auf? Kill minus 9?
Genau, wenn Sie im Prozess mit, wenn Sie dem das 9er Signal schicken wollen, das haben wir eben gemacht, als wir die VI-Prozesse losgeworden sind, dann sagen Sie Kill minus 9 und dann halt die Prozess-ID dahinter. Oder wenn es ein Job ist.
Doppelung des Kill-Prozesses? Oder?
Bitte?
Kill, kill.
Sie können auch sowas machen, kill minus groß kill. Ja, dieses kill ist dann das, was hier bei hinter SIG steht. Also Sie können auch die ausgeschriebenen Namen verwenden. Also das heißt, Sie können auch, wenn Sie hier sehen, es gibt ein Signal 5, das heißt SIG trap, dann können Sie auch kill minus trap schreiben. Ja, das große kill ist nicht eine Wiederholung von dem kleinen kill, sondern es ist nur zufällig halt einer der Signalnamen, der mit kill verschickt werden kann. Und das Kommando Kill heißt natürlich so, weil als man das irgendwann erfunden hat, war der erste Zweck, Programme zu beenden. Ja, und später hat man diesen Mechanismus dann erweitert, dass eben auch irgendwelche anderen Signale zugestellt werden können. Ich glaube, ich hatte das letztes Mal in der letzten Veranstaltung schon erzählt, dass dieses Hang-Up-Signal, also das Signal Nummer 1, häufig verwendet wird, um einen Serverprozess aufzufordern, seine Konfigurationsdatei neu einzulesen. Ja, wenn Sie also ein Apache laufen haben, dann können Sie dem mit kill-1 Prozess-ID, können Sie sagen, bitte lies die Konfiguration neu. Warum ist es eine gute Eselsbrücke, von Nice Levels statt von Prioritäten zu sprechen? Ja, da geht es einfach darum, die Art und Weise von minus 20 bis plus 19 durchzuzählen, und 19 hat eine niedrige Priorität und minus 20 hat eine hohe Priorität. Da muss man sich halt jedes Mal merken, dass die Zahlen falsch rum sind. Ja, also kleine Zahl gleich hohe Priorität und große Zahl gleich kleine Priorität. Und wenn man stattdessen von Nice-Leveln spricht, dann ist es einsichtiger, weil da ein großer Wert eben bedeutet, dieser Prozess ist besonders nice, ja, besonders freundlich gegenüber den anderen Prozessen, der nimmt denen weniger Rechenzeit weg. Und welche Nice-Levels gibt es, habe ich gerade eben schon gesagt, also die von minus 20 bis plus 19.
Ja. Also minus 20 ist nicht nice.
Minus 20 ist nicht nice, genau. Das ist höchste Priorität und damit nicht nice. Und ja, der 16. Frage, warum kann ein normaler Anwender, also der jetzt nicht root ist, Prozessen zwar eine niedrigere Priorität zuweisen, aber nicht eine höhere? Haben Sie sich dazu was überlegt? Ja, also es geht einfach darum, ein sehr Niedriger Nice-Level bedeutet halt eine ganz starke Bevorteilung durch das System und das sollen normale Anwender nicht entscheiden können. Das soll nur dem Administrator zugestanden sein, weil das Ganze ist ja für Systeme gedacht, wo halt mehrere Benutzer gleichzeitig arbeiten. Und wenn Sie jetzt da 10 Benutzer auf dem System haben und einer von denen sagt, ich lasse alle meine Jobs mit höchster Priorität laufen, also höher als die Standardpriorität, dann würde er praktisch allen anderen Benutzern Rechenzeit klauen. Und das soll nicht möglich sein. Der Administrator hingegen soll die Möglichkeit haben zu sagen, es gibt aber wichtige Dinge und die müssen mit so hoher Priorität laufen. Ja, also das ist einfach ein Schutz der anderen Anwender voreinander. Wenn man Linux als ein Benutzersystem verwenden würde oder wenn man es so verwendet, dass nur ein einziger Anwender das System benutzt, dann gäbe es im Prinzip keinen echten Grund, das zu tun, weil dann ist der Benutzer ja der Administrator und kann eh machen, was er will. Den Idle-Prozess. Also der richtige Idle-Prozess, der ist ja gar nicht sichtbar, das wäre der Null. Es gibt nur den Init-Prozess, wenn wir uns mal oben die Prozessliste anschauen. Ja, Sie sehen hier der Init-Prozess. Es gibt tatsächlich noch einen Idle-Prozess, das ist Prozess 0. Mit dem können Sie aber gar nichts machen. Der taucht in der Prozessliste nicht auf und den können Sie auch nicht manipulieren. Dem Init-Prozess, dem könnten Sie eine andere Priorität geben, aber das hätte keine Auswirkung, weil der nichts macht. Wenn der einmal seine Aufgaben erledigt hat, dann schläft er einfach nur. Aber prinzipiell kann Root den Nice-Level von jedem Prozess verändern. Okay, und NoHub und Disown, da haben wir am Anfang der Veranstaltung heute drüber gesprochen. Der Unterschied ist eben, bei NoHub sagen Sie am Anfang, bevor Sie ein Programm starten, dass Sie das als Hintergrundprogramm laufen lassen wollen, dass also auch die Ausgaben in eine spezielle Datei umgelenkt werden sollen. Und das damit auch verbunden ist, wenn jetzt das Terminalfenster geschlossen wird oder Sie sich ausloggen, dass der Prozess weiterlaufen kann. Ja, also da müssen Sie vorab festlegen, dass das passieren soll. Und Disown stellt eine Möglichkeit dar, wenn Sie schon ein Programm gestartet haben ohne NoHub und trotzdem wollen, dass das nach dem Ausloggen noch weiterarbeitet, dann können Sie mit Disown praktisch die Beziehung zwischen der Shell und diesem Programm lösen. Das Programm wird dann direkt am Init-Prozess aufgehängt und dann arbeitet es halt weiter. Das ist der Unterschied. Okay. Für die, die jetzt gerade noch reingekommen sind, ich habe so einen Evaluierungsbogen, wo ich Sie bitten wollte, das auszufüllen. Ich würde das nachher einsammeln. Ja. Achso, Sie haben einen? Okay. Sind alle versorgt. Ja, ich sammle das am Ende ein. Brauchen Sie jetzt nicht. Okay. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Foliensatz. Und es geht jetzt um Paketverwaltung. Ja, also ich möchte jetzt dann langsam den Einstieg in etwas finden, was man wirklich als Administration bezeichnen kann. Bisher haben wir im Wesentlichen uns nur mit Grundlagen beschäftigt. Was kann man in der Shell machen und wie arbeitet man mit den verschiedenen Kommandos? Aber so richtig administratives Zeug war noch nicht dabei. Wir werden ein Großteil von diesem 101er Curriculum, ja, für die LPI-Prüfung werden wir nicht durchziehen können im Rahmen der Veranstaltung, aber ich möchte Ihnen zumindest ein paar von den interessanten Sachen zeigen. Und eine Besonderheit in der Linux-Welt ist halt die Art und Weise, wie da die Paketverwaltung funktioniert, die sich auch deutlich unterscheidet von dem, was Sie unter Windows zum Beispiel machen. Es gibt hier zwei Punkte, das sind diese Teile 102.4 und 102.5, wo es darum geht, wie funktioniert unter einem Debian-System, das ist das, was Sie in der virtuellen Maschine haben, die Paketverwaltung, und wie läuft das auf sogenannten RPM-basierten Systemen. Die ersten beiden Folien hier, die sind wieder nur für Sie zur Übersicht, dass Sie sehen, welche Themen praktisch Teil des Curriculums offiziell sind, ja, für die LPI-Prüfung. Da gehe ich jetzt also relativ schnell drüber hinweg. Erstmal ist es so, die Linux-Welt ist leider, was Softwareverwaltung angeht, ein bisschen uneinheitlich. Ja, wenn Sie in der Windows-Welt sind, dann haben Sie irgendwie einen Installer, ja, für irgendein Programm, das ist eine Exe-Datei, Setup-Exe oder irgendwas. Und wenn Sie die starten, dann kommt so ein Installationsprogramm und das führt Sie durch die Einrichtung und das findet auch raus, ob es mit dem laufenden Windows-System irgendwie kompatibel ist und sagt dann vielleicht, Sie müssen noch ein Service-Pack nachinstallieren, sonst geht nichts. Irgendwas in der Art. Das funktioniert bei Linux nicht so. Es gibt ganz wenig Software, die so vertrieben wird, dass praktisch auch so ein Installationsprogramm dabei ist. Es gibt sowas, aber es ist nicht die normale Version. Und wir haben im Wesentlichen bei den Linux-Paketformaten gibt es zwei große Welten. Das ist einmal das Debian-Paketformat und wenn Ihnen wirklich mal so eine Paketdatei begegnet, dann hat die Dateiendung .deb wie Debian. In der Regel hat man heute aber mit den konkreten Paketdateien eigentlich nicht mehr viel zu tun. Die zweite große Sphäre ist die der RPM-Pakete. RPM steht standardmäßig für Red Hat Package Manager. Also Red Hat ist eine der großen Linux-Distributionen auch. Da heißen die Pakete eben, haben die Dateiendung RPM und die sind auch unterschiedlich aufgebaut. Also jetzt mal unabhängig davon, dass ein Debian-Paket sich nicht auf einem Red Hat-System zum Beispiel oder einem Fedora-System installieren lässt, ist auch der Aufbau der Datei grundsätzlich anders. Es ist ein anderes Archivformat. Und neben diesen beiden Standards, da würde ich jetzt mal sagen, das ist 95% der Linux-Welt, ja, entweder Debian oder RPM-Pakete. Und daneben gibt es noch einen ganzen Haufen weiterer Pakete, die dann nur von einzelnen Distributionen verwendet werden, wie zum Beispiel das relativ neue TXZ-Format, was Slackware benutzt. Also wenn Sie irgendwo mal in so einem Download-Bereich eine TXZ-Datei finden, dann springen Sie einfach drüber hinweg, weil da können Sie außer unter Slackware nichts mit anfangen. Na, Slackware ist auch eine Linux-Distribution. Und das Interessante an den Paketen ist jetzt, zunächst mal ist so ein Paket einfach nur ja, wie ein ZIP-Archiv im Prinzip. Ja, da sind die ganzen Dateien, die später im System installiert sein sollen, sind da halt gepackt, drin enthalten. Aber das ist nicht alles. In den Anfangszeiten von Linux hat man tatsächlich Software in sowas Ähnliches wie ein ZIP-Archiv eingepackt und Installation bestand dann einfach im Auspacken des Archivs. Ja, dann lag das Zeug halt im richtigen Dateisystem und man konnte es benutzen. Heute haben die Pakete eine ganze Menge Intelligenz mit drin. Es sind nämlich im Prinzip Anleitungen enthalten, wie die Software zu installieren und auch wie sie zu deinstallieren ist. Ja, deswegen werden Sie in der Regel keine speziellen Uninstall-Tools finden. Ja, bei vielen Windows-Programmen ist es ja so, wenn Sie die einrichten, macht das im Startmenü irgendwie so einen neuen Unterordner auf und da gibt es dann einmal einen Eintrag für das Programm und dann vielleicht noch irgendwo Programm deinstallieren oder Sie können da über die Softwareverwaltung die Deinstallationsroutine starten. Unter Linux haben Sie sowas nicht, weil das Paket selber alle nötigen Informationen für Einrichten und Entfernen enthält. Und das ist nicht nur die Frage, wo wird das Zeug hinkopiert. Ja, das kann man in der Regel oder man wird es in der Regel nicht beeinflussen, sondern man wird die Vorgaben übernehmen. Also das Paket sagt, wo die Dateien nachher im Linux-Verzeichnissystem oder im Verzeichnisbaum landen sollen. Sondern es steht auch drin, was soll alles passieren. Ja, da könnte zum Beispiel drinstehen, dass nachdem das Programm installiert ist, irgendwie ein Fenster aufgeht und sie die Lizenzbedingungen abnicken lässt, wenn das irgendein kommerzielles Programm wäre. Das könnte Teil so einer Installationsroutine sein. Ja. Und bei der Deinstallation würde zum Beispiel drinstehen, wenn das jetzt etwa ein Serverdienst ist, der auf dem System ständig läuft im Hintergrund und Sie deinstallieren das Paket, dann wäre Teil der Deinstallation, dass das Programm auch noch angehalten wird. Weil es wäre irgendwie uneinsichtig, wenn Sie einen Webserver deinstallieren wollen, dass der nach der Entfernung, dass er noch läuft, ja, weil er halt zu dem Zeitpunkt gestartet war. Also das können sehr komplexe Sachen sein. Und was außerdem auch noch da drin ist, das sehen wir aber dann noch im Detail, sind Informationen über sogenannte Abhängigkeiten und Konflikte. Ja, vereinfacht gesagt erstmal die Frage, ob bestimmte andere Pakete nötig sind, damit dieses Paket funktionieren kann. Das ist Abhängigkeit und Konflikte heißt, gibt es irgendwelche Pakete, die nicht gleichzeitig installiert sein dürfen. Ja, das steht auch in dem Paket drin, sodass wenn Sie über ein Paketverwaltungsprogramm Software einspielen, automatisch erkannt wird, ob die, ja, die Voraussetzungen praktisch erfüllt sind. Wie gesagt, ja?
Was ist denn bei macOS? Also da wird ja auch nicht richtig installiert, sondern nur diese Datei reinkopiert. Aber bei manchen ja. Gibt es dann doch wieder sowas wie ein Deinstallations.
Also die normale Welt bei macOS ist so, dass man praktisch einen Unterordner erzeugt. Das sind diese .up Unterordner, ja, up the application, die im Finder gar nicht angezeigt werden bei macOS. Also da müssen Sie in die Shell gehen, um zu erkennen, dass das ein Ordner ist. Im Finder sieht es aus wie eine große Datei. Und da ist die Installation ja meistens so, Sie laden ein DMG-Image runter, öffnen das und dann wird praktisch ein Icon für das neue Programm angezeigt und daneben ist direkt ein Icon für den Ordner Applications und dann ist praktisch die Aufforderung, schieben Sie das Icon in diesen Applications-Ordner und das war's an Installation.
Das passiert aber auch tatsächlich nur im Kopieren, kein Installieren.
Wenn Sie ein solches Programm haben, dann passiert wirklich nur ein Kopieren. Der Punkt ist, dass macOS es erlaubt, dass in diesem Unterordner auch die ganzen benötigten Bibliotheken drin sind. Das ist eigentlich auf allen Betriebssystemen immer das Problem. Software ist ja nicht als großes Binary verpackt, was also alle Features enthält, sondern es ist gegen zahlreiche Bibliotheken gelinkt, ja, und die müssen alle da sein. Und ein Großteil der Probleme zum Beispiel in der Linux-Welt, wenn irgendwelche Software sich nicht installieren lässt, kommt daher, dass ihnen die Bibliotheken fehlen oder sie eine falsche Version davon haben, die nicht kompatibel dazu ist. Ja, und wenn sie dann ein Programm starten und es nicht die passende Bibliothek findet, dann bricht es halt direkt wieder ab. Oder schlimmer noch, wenn es die Bibliothek findet, die aber nicht richtig passt, dann kann es vielleicht sogar starten und macht dann aber in bestimmten Situationen, wo die Bibliothek tatsächlich genutzt wird, irgendwelche unvorhersehbaren Sachen. Das ist aber eher die Ausnahme, da muss man schon tricksen, um das überhaupt hinzukriegen, im Programm mit der falschen Bibliotheksversion zu linken. Das passiert normal nicht von selbst. Ja. Und macOS, diese Anwendungen, die keine spezielle Installation erfordern, die haben alle Bibliotheken mit dabei. Die liegen in diesem Unterordner drin. Und damit haben Sie aber natürlich etwas aufgeblasene Programmpakete, weil wenn Sie drei Programme haben, die dieselbe Bibliothek brauchen, dann liefern die alle mit.
Ja.
Ja. Weil halt dieses DMG-Archiv kann nicht wissen, ob die Bibliothek schon irgendwo anders vorhanden ist. Die guckt einfach in sich praktisch rein und nimmt das, was sie selber mit bringt. Das ist komfortabler. Ja? Also es macht die Installation halt leicht Drag and Drop und dann ist gut. Und bei Linux funktioniert das, wenn Sie nur mit den einfachen Paketwerkzeugen, da komme ich dann gleich zu, wenn Sie damit arbeiten, funktioniert es in der Form nicht, weil eventuell halt Bibliotheken fehlen. Aber dafür sind die Archive, die Sie verteilen können, die sind dann kleiner. Ja, weil praktisch dieser ganze Ballast nicht dabei ist, sondern man sagt, wenn Sie die Bibliothek X brauchen, dann installieren Sie halt ein Paket, was diese Bibliothek hat und das machen Sie genau einmal und alle Programme, die die Bibliothek benutzen, die haben Sie nicht dabei. Ja, die setzen dann voraus, dass Sie das vorher installiert haben oder gleichzeitig mit installieren. Ja. Okay, also hier nochmal der Hinweis, wir werden uns nur die beiden großen Paketformate, Debian und RPM-Paket, anschauen. Das sind eben auch die das LPI abfragt. Und es ist jetzt so, dass es grundsätzlich Softwareverwaltung immer auf zwei Ebenen gibt. Sie können sich einmal einzelne Paketdateien anschauen. Also wenn Sie wirklich zum Beispiel aus dem Internet runterladen, so ein Paket mit Dateiendung .rpm oder .deb für Ihr jeweiliges System, dann gibt es Tools, mit denen Sie diese einzelnen Pakete manipulieren können, also zum Beispiel installieren, wieder entfernen. Man kann auch prüfen, ob an einem installierten Paket was verändert wurde. Da sind so Checksums enthalten, wo Sie gegen Manipulationen sich schützen können. Das ist praktisch die erste Ebene. Und eine Ebene drüber hat man dann Tools gebaut, die mit Hilfe von Repositories einem das Leben leichter machen. Ein Repository enthält im Prinzip eine Übersicht, was gibt es in einer bestimmten Quelle, also zum Beispiel auf einem FTP-Server, wo ganz viel Software liegt, was gibt es da für Pakete und wie hängen die irgendwie miteinander zusammen. Ja. Sodass, wenn Sie mit Repositories arbeiten, dann können Sie sagen, ich will aus dem Repository das Programm X installieren und in den Metadaten von dem Repo, da steht dann drin, dass das Paket X noch die Pakete Y und Z braucht. Und wenn Sie dann sagen, installier Paket X, dann kriegen Sie Y und Z automatisch mit. Und die Tools, die wir auf der Ebene betrachten werden, also auf der Repository-Ebene, die heißen einmal apt in der Debian-Welt, das ist das Advanced Packaging Tool. Und bei der RPM-Ebene praktisch eins höher, da gibt es verschiedene Tools, je nachdem, welche Distribution Sie verwenden. Die LPI-Curriculum-Entwickler haben sich dafür entschieden, das Red Hat-Tool YAML zu beschreiben, das selber nach einer anderen Distribution benannt ist, die aber heute kaum noch jemand kennt. Yellow Dog Linux war so eine Spezialdistribution für Power-PC-Systeme, ja, also die alten Macs vor der Intel-Umstellung. Okay, was kann man auf Paketebene machen? Erstmal die grundsätzlichen einfachen Dinge. Sie können Pakete installieren, deinstallieren und auch aktualisieren. Aktualisieren heißt, Sie haben Version 1.4 installiert, laden sich ein Paket mit Version 1.6 runter und sagen, aktualisier das. Dann wird nicht einfach nur der Inhalt des Pakets ausgepackt, sondern es wird das 1.4er Paket, also das alte, wird vorher vernünftig gelöscht. Und je nachdem, wie clever das gemacht ist, wird zum Beispiel eine globale Konfigurationsdatei für ein Programm wird übernommen oder als Sicherungskopie irgendwo hingeschrieben. Ja? Also ein Update-Vorgang ist etwas komplexer als zu sagen, ich deinstalliere die alte Version und richte dann die neue ein. Dann kann man den Inhalt von Paketen anzeigen lassen und das bezieht sich sowohl auf installierte Pakete. Ja, also wenn Sie etwa ein Debian-Paket haben, haben das schon eingespielt und dann diese Paketdatei gelöscht, dann ist die ja weg, aber Sie können trotzdem auf dieser Ebene noch über die Paketverwaltung fragen, was habe ich eigentlich für Pakete und was ist da drin? Und genauso können Sie aber auch ein noch nicht installiertes Paket, was als DEP-Datei bei Ihnen liegt, da können Sie auch fragen, was ist in diesem Paket an Dateien enthalten? Ja. Und was Sie auf dieser Ebene auch schon machen können, ist diese Abhängigkeiten und Konflikte zumindest erkennen. Ja, das heißt, wenn Sie versuchen, ein Paket zu installieren, was unerfüllte Abhängigkeiten hat, wo also etwa eine Bibliothek fehlt, dann kriegen Sie eine Fehlermeldung, dass das Paket sich nicht installieren lässt. Das ist dann zwar unerfreulich, aber Sie wissen dann zumindest, dass es nicht geht und warum es nicht geht. Ja. Andere Sachen sind, dass Sie wenn Sie irgendeine Datei im System haben und nicht wissen, was ist das eigentlich? Ja, Sie haben so durch die Verzeichnisse durchgeschaut und da eine Datei gefunden, die kommt Ihnen merkwürdig vor, die ist ausführbar, Sie wissen nicht, was die tut, dann können Sie fragen, zu welchem Paket gehört die eigentlich? Ja, Sie geben also den vollen Pfad zu dieser Datei an in Ihrem Dateisystem und das Tool antwortet Ihnen, diese Datei ist Teil vom Paket XY. Und dann können Sie weiterfragen, was macht das Paket XY und finden dann raus, ja, das ist irgendein Serverprozess oder sowas. Ja, also da kann man Informationen mit abfragen. Und generell eben, wenn wir auf Paketebene sind, braucht man immer eine Paketdatei, um irgendwas zu installieren oder zu aktualisieren. Sie können also auf dieser Ebene nicht sagen, installiere Mozilla oder also installiere Firefox, sondern Sie bräuchten dann ein spezielles Firefox-Paket, und können dann sagen, installiere genau dieses Paket. Aber die Paketebene, die wird heute eigentlich nur noch sehr selten verwendet. Meistens arbeitet man eben auf der Repository-Ebene. Und so ein Repo, man sagt in der Regel nur Repo dazu, das ist eine Paketquelle und das können verschiedene Dinge sein. Wenn Sie einen Installationsdatenträger haben, mit dem Sie Ihr Linux-System eingerichtet haben, hier zum Beispiel dieses CD-Image mit Debian, diese 600 MB große Image-Datei, das können Sie auch als Repo einrichten, ja, um zum Beispiel im Nachhinein noch zusätzliche Pakete von der Installations-CD nachzuinstallieren. Wenn Sie das dann versuchen würden, dann würden auf Repo-Ebene Ihnen die Tools sagen, bitte legen Sie die CD1 ein. Ja, auch im Nachhinein Wochen nach der Installation. Wenn man eine gescheite Netzanbindung hat, dann verzichtet man da in der Regel drauf und benutzt die CDs oder DVDs nie wieder, sondern sagt, ich habe was einen Ordner in einem Web- oder FTP-Server und gibt den als Repo-Quelle praktisch an. Ja, Sie können aber auch ein lokales Verzeichnis oder über ein Netzwerk-Share gemountetes Verzeichnis angeben. Und bei einem Repo hat man jetzt nie einfach nur so ein Pfad, ja, wo man dann reingucken kann, sondern es ist immer in einer speziellen Form ein Inhaltsverzeichnis dabei. Das heißt, wenn Sie ein Repo neu einbinden in Ihr System, dann wird dieses Inhaltsverzeichnis ausgelesen und dauerhaft gespeichert. Und dadurch weiß dann Ihre Paketverwaltung zum Beispiel, dass es irgendwo eine Quelle für die aktuelle Firefox-Version gibt, sodass Sie dann später einfach sagen können, installiere mir Firefox. Ja, da müssen Sie nicht mehr sagen, Firefox liegt auf dem und dem Server. Das weiß er dann, weil er das anhand dieser Repo-Inhaltsverzeichnisse praktisch feststellen kann. Und außerdem, neben dem einfachen Inhalt, sind auch zu allen Paketen jeweils Metadaten vorhanden. Das sind im Wesentlichen so Informationen wie eben Abhängigkeiten und Konflikte, ja, sodass diese Tools automatisch alles finden, was sie brauchen, wenn sie was installieren wollen. Wichtiger Punkt ist, dass das nicht nur für jede Distribution unterschiedlich ist. Also wenn Sie etwa in der Welt der Debian-Pakete sind, das ist natürlich bei Debian selbst, wird es benutzt, aber auch Ubuntu und die ganzen Ubuntu-Varianten, Kubuntu, Xubuntu und so weiter, die benutzen das auch alle. Knoppix ist noch ein Linux, was mit Debian-Paketen arbeitet. Also erstmal brauchen Sie für jede Distribution natürlich eigene Repositories, dann aber auch für jede Version davon. Wenn Sie also ein Debian 5 oder ein Debian 6 haben, dann benutzen die unterschiedliche Repositories. Ja, und man muss jeweils die für die aktuell benutzte Version passenden Repositories verwenden. Was man jetzt hier machen kann, ist zunächst mal, was die Repos selber angeht, Sie können neue Repos anlegen, also dem System sagen, ich habe eine neue Paketquelle gefunden. Und dann tragen Sie die zusätzlich ein. Wenn Sie vorher nur die Installations-DVD als Quelle hatten und Sie tragen dann zusätzlich noch eine weitere Quelle ein, dann weiß das Paketverwaltungssystem, okay, ich habe zwei Möglichkeiten, wo ich nach irgendwas suchen kann. Ja, und Sie können auch 20 oder 30 Repositories haben. Die müssen auch nicht vom Anbieter der Distribution kommen, die können irgendwo herkommen.
Ist das dann wie so ein Abo auf die Quelle, dass wenn die Quelle sich aktualisiert, dass es dann auch versucht, eine neue Version zu
finden? Ja, es passiert nicht automatisch. Also bei Debian zumindest ist es nicht automatisch. Sie können aber mit einem Kommando, mit einem Update-Befehl praktisch dafür sorgen, dass diese Inhaltsverzeichnisse von den Paketquellen neu eingelesen werden. Und dann ist es so. Bei SUSE zum Beispiel ist es so, dass jedes Mal, wenn Sie irgendwas installieren wollen oder irgendeine Anfrage stellen, der immer alle Paketquellen aktualisiert. Das ist zwar schön, weil man dann immer auf dem aktuellen Stand ist, aber wenn Sie viele Repositories haben und die Anbindung nicht sehr schnell ist, dann müssen Sie auf eine einfache Frage wie, gibt es irgendwo ein Firefox-Paket, müssen Sie halt 20 Sekunden warten, weil der erst die ganzen Repos aktualisiert. Ja. Sie können aber zum Beispiel, also auf einem Debian-System lässt man typischerweise einen Cronjob, das ist ein automatisierter Prozess laufen, der nachts irgendwann um 3 die Repos aktualisiert und dann haben Sie die auch immer auf dem aktuellen Stand, halt von 3 Uhr in der Nacht. Ja. Aber wenn Sie sagen, ich habe gehört, dass heute Nachmittag eine neue Version gekommen ist, dann können Sie am Rechner einfach sagen Update und dann aktualisiert er das und dann sind Sie auf dem in diesem Augenblick aktuellen Stand. Das heißt dann noch nicht, dass er die neuen Pakete auch eingespielt hat. Ja, da müssten Sie dann extra sagen, mach jetzt auch wirklich die Paketaktualisierung. Ja, Sie können in allen eingetragenen Repos suchen nach Paketen und je nachdem, wie die Tools funktionieren, zeigen die Ihnen dann teilweise sogar an, es gibt 3 Installationskandidaten aus verschiedenen Repositories. Dann können Sie auswählen. Andere Systeme funktionieren so, dass es eine Priorität gibt und dann nimmt das aus der wichtigsten Quelle. Und das Wichtige ist jetzt hier, dass wenn wir auf Repo-Level arbeiten, dass also Abhängigkeiten automatisch aufgelöst werden. Und das geht sogar quellenübergreifend. Es könnte also theoretisch sein, dass Sie im ersten Repo ein Programm haben, was sich nicht alleine mit Hilfe dieses Repos installieren lässt. Ja, also obwohl Sie da einen Installationskandidaten für ein Programm haben, würde Ihnen das Tool sagen, nein, geht nicht, weil das Programm X ist zwar da, aber die Bibliothek Y, die ich dazu brauche, die ist nicht da. Wenn aber in einem anderen Repository, was ebenfalls eingebunden ist, dieses benötigte Paket drin ist, dann würde es gefunden und dann würden Sie praktisch alles auf einen Schlag einrichten. Was auch ein sehr praktisches Feature ist, Sie können ein Komplett-Upgrade machen. Das sieht in der Regel so aus, dass Sie einfach in der Konfiguration, wo Ihre ganzen Repos drinstehen, dass Sie da die Einstellungen auf die nächste Version umdrehen, ja, dann die Repo-Inhalte neu runterladen und dann sagen Upgrade. Und dann werden alle Pakete von ihrer alten Distributionsversion praktisch auf die neue aktualisiert. Wenn das fertig ist, das kann dann schon mal eine Stunde dauern oder so bei einem sehr umfangreichen System, dann haben sie praktisch ein richtiges Distributionsupgrade gemacht. Also sowas wie ein Umstieg von, keine Ahnung, Windows Vista auf Windows 7 oder sowas. Ja? Und das nicht nur für das Betriebssystem selber, also für den Kernel und die Systemtools, sondern auch für alle Anwendungen. Linux wird ja immer mit ganz viel Software ausgeliefert. Sie haben nicht nur das Betriebssystem, sondern gigabyteweise Software dabei. Ja. Und das Ganze ist auch noch offen dafür, dass Drittanbieter ihre eigenen Repos anbieten können. Also normalerweise, wenn Sie in Debian installieren, dann haben Sie ein oder zwei Debian-Repositories eingetragen und das sind die offiziellen Repos, die halt zu Ihrem System gehören. Aber es kann jetzt jemand hingehen und sagen, ich biete zum Beispiel irgendwelche Multimedia-Anwendungen an, die bei dem normalen System nicht dabei sind, und dann erstellt dieser Anbieter ein spezielles Repo für Ihre Distribution. Das macht er irgendwo publik. Ja, und dann können Sie das einbinden und greifen ab dem Zeitpunkt auch auf diese fremden Pakete zu. Und das nutzen zum Beispiel auch so Anbieter wie Nvidia oder AMD, ATI, ja, für ihre Grafikkarten. Die haben eigene Repos für die meisten Linux-Versionen und wenn Sie die einbinden, dann kriegen Sie immer auch automatisch den aktuellsten proprietären Treiber für die Grafikkarte. Okay, schauen wir uns das Ganze auf dem untersten Level zunächst an, also wenn wir auf Paketebene mit einzelnen Paketdateien arbeiten. Ja, dann haben wir sowas wie eine Datei testpaket123.i386.rpm. Das wäre jetzt ein repräsentativer Dateiname. Es kommt nachher nochmal eine Folie, wo der Aufbau von den Dateinamen erklärt ist, aber im Wesentlichen kann man daraus nur ablesen, welche Version, also welches Programm, welche Version davon, welche Plattform und dass es halt ein RPM-Paket ist. Ja, und es gibt dann das Kommando RPM und wenn Sie das mit den Optionen -ivh aufrufen, dann sorgt es dafür, dass das installiert wird. IVH kurz erklärt, I ist einfach installieren, V ist verbose, also mit ausführlichen Statusmeldungen und H ist Hash, dass er Ihnen diese Rautenzeichen anzeigt. Ja, das wird so wie ein Fortschrittsbalken aufgebaut, während er das halt installiert. Und wenn das erfolgreich durchgeht, dann ist das Paket eben anschließend installiert und Sie können damit arbeiten. Ja, das ist dann schon alles gewesen. Also da drin enthalten ist schon das Ausführen von irgendwelchen Skripten, die vor oder nach der Installation laufen sollen, je nachdem, wie sich der Paketbauer das gedacht hat. Und bei Debian-Paketen funktioniert es im Prinzip genauso. Das Kommando heißt da halt anders, das heißt DPKG, wie Debian Package Manager. Und da ist auch die Option -i für Installation die richtige. Sie müssen nicht irgendwas für ausführliche Meldungen angeben, weil der standardmäßig relativ viel erzählt, während er das Paket installiert. Ja. Das ist also für die einfache Installation und hier sieht man nochmal, die bezieht sich immer auf eine konkrete Datei. Das heißt, Sie müssen diese Datei schon haben, Sie müssen die runtergeladen haben. Ja. Wenn Sie den exakten Pfad auf einer Webseite oder auf einem FTP-Server kennen, dann können Sie anstelle der Datei hier auch so eine URL angeben. Also zum Beispiel HTTP, irgendein Server, Slash und dann auch wieder Testpaket, 123 und so weiter, RPM. Wenn das etwas ist, was sich genau unter dieser Adresse finden lässt, dann kann RPM das auch runterladen und dann installieren. Ja, dann sparen Sie sich den Schritt, also manuell den Download anzustoßen und anschließend das zu installieren. Aber wichtig ist, es bezieht sich immer auf ein konkretes Paket. Aktualisierung funktioniert im Prinzip genauso. Bei RPM dürfen Sie nicht versuchen, ein schon vorhandenes Paket mit der Option -i drüber zu installieren. Dann wird er sagen, nein, mache ich nicht, das gibt es schon. Ja, also bei RPM-Paketen bezieht sich Installation immer darauf, etwas Neues zu installieren, was noch nicht da ist. Wenn Sie etwas aktualisieren wollen auf eine neuere Version, dann müssen Sie minus groß U statt minus I verwenden. Das groß U steht dann für Update. Und Sie können auch, wenn Sie das damit mit diesem Kommando machen, nur auf eine neuere Version aktualisieren. Also ein Downgrade ist so nicht möglich. Da brauchen Sie eine spezielle Option, die extra sagt, Achtung, ich will ein Downgrade machen. Dann können Sie auch eine neue durch eine alte Version ersetzen. Und bei DPKG gibt es, also in der Debian-Welt, gibt es keine spezielle Option fürs Update. Da verwenden Sie denselben Aufruf, sagen also, installier das, und der DPKG erkennt selber, dass das alte schon vorhanden ist und ja, interpretiert es so, dass Sie ein Update machen wollen. Wenn Sie jetzt ein Paket wieder loswerden wollen, dann brauchen Sie nicht mehr die Datei, weil nach der Installation können Sie die Datei auch löschen. Ja, die ist praktisch wie eine Installationsdatei dann nur gewesen. Das heißt, zum Löschen geben Sie in beiden Welten nur den Namen der Anwendung praktisch, also den Paketnamen ohne diese Versionsnummer und so weiter an. Bei RPM ist die Option -e wie erase, um ein Paket zu entfernen. Und bei DPKG haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder -r für remove. Das entfernt die eigentlichen Programmdaten, aber nicht eventuelle Konfigurationsdatei. Ja, wenn Sie eine globale Konfigurationsdatei haben und da vielleicht Änderungen eingetragen haben, dann ist es manchmal ganz nützlich, wenn diese Datei auch über das Löschen des Pakets hinaus erhalten bleibt. Weil vielleicht entscheiden Sie in einem halben Jahr, das Programm wieder zu installieren, und dann haben Sie Ihre alte Config-Datei noch und können damit weiterarbeiten. Wenn Sie das Zeug komplett loswerden wollen, dann nehmen Sie stattdessen die Option -p wie purge. Das haut dann alles weg, inklusive der Konfigurationsdateien. So, was kann man noch machen auf Paketebene? Man kann sich die Inhalte anzeigen lassen. Das ist so rum auch schon häufig sehr nützlich. Noch nützlicher ist aber das, was dann, glaube ich, auf der nächsten Folie kommt oder auf der übernächsten Folie, dass man rausfinden kann, wo eine bestimmte Datei eigentlich herkommt. Ne, es kommt noch später. Ja, also mit rpm-ql, das Q steht für Query, also einfach eine Anfrage an ein Paket, und L wie List gibt dann einfach aus, welche Dateien enthalten sind. Wenn ich also sage rpm-ql rpm, dann meine ich damit, zu dem installierten rpm-Paket, wo dieses Kommando drin sitzt, will ich wissen, was enthält das alles für Dateien. Und dann gibt er die einfach der Reihe nach aus. Also das geht dann noch ein ganzes Stück weiter, weil da halt viele Dateien drin sind. Bei Debian gibt es entsprechend eine Option -l. Ja. Es ist generell ein bisschen ärgerlich, dass im Grunde alles in der einen Welt, auch in der anderen Welt existiert, aber komplett unterschiedliche Optionen verwendet. Diese beiden Systeme sind halt ja, unabhängig voneinander entwickelt worden, und man muss sie beide kennen, weil beides Standard in der Linux-Welt ist. Auch die Reihenfolge, wie die Dateien ausgegeben werden, ist dann nicht genau gleich. Das eine ist irgendwie sortiert, das andere nicht. Neben dem Inhalt gibt es auch viele Metadaten, und die können Sie auch bei RPM mit so einer Query-Option, Query-Information, also QI, aufrufen. Dann kriegen Sie zum Beispiel so Angaben wie, wann wurde das Paket erzeugt, von wem. Das ist dann teilweise ein Personenname oder ein Firmenname. Es gibt eine Webseite. Unter welcher Lizenz ist die Software veröffentlicht? Das ist auch manchmal hilfreich, direkt rauszufinden, was ist das? Ist das freie Software oder irgendwas Proprietäres? Es gibt hier ein Feld Gruppe. Die ganze Linux-Software ist in verschiedene Untergruppen einsortiert. Da kann man dann eventuell auch schon rausfinden, worum es sich handelt, wenn jetzt keine weitere Beschreibung da ist. Aber typischerweise gibt es auch so ein großes Freitext-Description-Feld, wo die Leute halt relativ ausführlich reingeschrieben haben, was macht dieses Paket eigentlich. Ja, also das ist auch oft sehr nützlich, um Informationen über Pakete zu erhalten. Und das, was ich hier gemacht habe, ich habe das hier für ein installiertes Paket gemacht. Sie können das aber auch mit einem noch nicht installierten Paket machen, wenn das als Datei irgendwo rumliegt. Dann müssen Sie hinter das -qi noch ein p hängen, ein kleines p wie Package, und dann dahinter den Dateinamen des RPM-Pakets angeben. Dann kriegen Sie Informationen über dieses Paket. Ja. Das nächste ist im Prinzip die ähnliche Darstellung in der Debian-Welt. Sieht optisch ein bisschen anders aus, stehen aber ähnliche Informationen drin. Da geben Sie die DPKG die Option -s, um den Status anzeigen zu lassen. Manchmal hat man das Bedürfnis, RPM oder Debian-Pakete ineinander zu konvertieren. Das ist also, ja, das ist noch mehr rückwärtsgewandt als generell schon die Nutzung von RPM und DPKG direkt, ja, weil normal macht man eben alles mit diesen Repository-Tools. Aber es kommt schon mal vor, dass es irgendwelche Software gibt, die zum Beispiel seit 5 Jahren nicht weiterentwickelt wird und die ist in keinem Repository enthalten und irgendwo hat man auf dem FTP-Server oder so oder im Internet irgendwo anders halt ein RPM-Archiv dafür gefunden. Und wenn man das als Debian-Archiv eigentlich braucht, weil man eben ein Debian-System verwendet, dann kann man mit einem Tool namens Alien das Ganze umwandeln. Sie sehen das hier für die Umwandlung eines Debian-Pakets in ein RPM-Paket. Man ruft dann Alien einfach auf mit der Option --to-rpm, um zu sagen, ich will aus diesem Paket ein RPM-Paket machen, und dann macht er das. Ja? Das bedeutet aber nicht, dass Sie dieses so entstehende RPM-Paket problemlos installieren können. Ja? Denn die Tatsache, dass das vorher ein Debian-Paket war, zeigt ja schon, dass es für eine andere Distribution gemacht und es wird mit sehr großer Sicherheit Abhängigkeiten von irgendwelchen Paketen haben, die sie genauso schwer beschaffen. Aber trotzdem ist es manchmal der einzige Weg, ja, auf vernünftige Weise sehr, sehr alte Software, die nicht mehr weiter gepflegt wird, noch irgendwie einzurichten. Deswegen ist einfach gut zu wissen, es gibt dieses Alien. Sie werden das wahrscheinlich nie brauchen, aber falls irgendwann doch mal eine Situation kommt, wo Sie eben so ein Paket finden, was im falschen Format da ist und Sie wollen es wenigstens probeweise installieren und gucken, ob Sie das irgendwie zum Laufen kriegen, dann können Sie Alien dafür verwenden. Mit DMG-Files? Ich glaube nicht, dass Alien DMG-Files umwandeln kann in irgendwas. Weil das sind ja auch keine, das sind ja keine Linux-Images.
Aber es ist doch eigentlich schon ein Unix
dahinter. Es ist ein Unix dahinter, aber es ist kein Linux. Das ist irgendeine BSD-Variante. Und da ist auch noch ein Mach-Kernel im Hintergrund. Also es ist oberflächlich, ist es vergleichbar, aber es fängt schon an, wenn Sie so Tools zum Beispiel für Netzwerkeinrichtungen, ifconfig, traceroot und so weiter, wenn Sie das verwenden oder das root-Kommando, um die Routen einzurichten, die funktionieren ganz anders. Die machen zwar im Prinzip alle dasselbe in grün, aber die Syntax ist ganz anders, weil die aus einer anderen Unix-Familie kommen. Ja. Während die normalen Sachen, das was ein Benutzer so macht, also mit LS und Copy und so weiter, irgendwelche Dateiverarbeitung, das ist natürlich genau dasselbe. Okay, hier ist nochmal kurz ein Überblick, wie diese Dateinamen zustande kommen. Sie sehen, dass die Syntax ein bisschen unterschiedlich ist. Zum Beispiel verwenden die Debian-Pakete oft so Underscores, um Teile des Namens voneinander abzutrennen. Und das ist auch ein Standard, der also von allen eingehalten wird. Im Gegensatz dazu, entsprechende RPM-Pakete verwenden dann immer so ein Minuszeichen oder auch mal mehrere Punkte, um Teile von irgendwas abzutrennen. Und von rechts nach links gelesen, erkennen Sie halt erstmal grundsätzlich das Paketformat. Ja, dann sehen Sie, für welche Plattform das Paket entwickelt wurde. Es kann nämlich auch, weil es Linux für alle möglichen Architekturen gibt, Ihnen passieren, dass Sie für irgendein ganz merkwürdiges Embedded-System, ja, ein Linux-Paket finden. Da können Sie dann auf einem normalen PC nichts mit anfangen, weil das halt kompiliert und assembliert worden ist für eine ganz andere Plattform. Ich habe hier mal ein paar Sachen aufgelistet und auf einem Debian-System können Sie sich sogar sämtliche unterstützten Plattformen anzeigen lassen, indem Sie das Tool DPKG Architecture aufrufen mit der Option -L. Das ist jetzt etwas, was man sich nicht merken muss. Das ist auch nicht Gegenstand der LPI-Prüfungen, aber trotzdem interessant zu wissen, weil wenn man das mal aufruft, das sind irgendwie 40 verschiedene Sachen. Weil mittlerweile nicht nur Linux eine Debian-Architektur ist, sondern auch BSD. Also es gibt verschiedene BSD-Kernel, die zu einem Debian-System zusammengebaut worden sind. Was hier auch noch drin ist, einmal die Programmnummer und hier diese 4.62 zum Beispiel. Das heißt, dass die Entwickler von diesem Programm Nmap, die haben irgendwann mal Quellen für eine Programmversion 4.62 rausgegeben. Ja? Und diese 1, die jetzt noch dahinter steht, heißt, das war die erste Version, die Paketbetreuer beim Distributor erzeugt haben. Also der Vorgehensweise war, praktisch irgendjemand bei den Debian-Entwicklern hat sich die Quellen von diesem Programm Nmap besorgt in der Version 4.62 und dann hat er daran vielleicht irgendwelche Anpassungen vorgenommen, damit das Ganze gut in ein Debian-System integriert ist. Und das, was bei diesem ersten Durchlauf rausgekommen ist, das ist praktisch die Build-Version, das ist dann die Nummer 1. Und wenn es jetzt irgendwelche Änderungen am Debian-System gibt, dann könnte es sein, dass die Leute hingehen und es nochmal bauen und eine neue Version davon machen. Ja, dann wird aus der 1 wird eine 2. Das ändert nichts daran, dass das immer noch die Programmversion 4.62 ist, weil die ursprünglichen Entwickler von dem Programm gar nichts geändert haben. Aber es ist trotzdem sinnvoll, zum Beispiel so ein Update dann mitzumachen, weil das in der Regel irgendwas mit anderen Paketen aus der Distribution zu tun hat und da die Zusammenarbeit verbessert. Okay, ein paar weitere Geschichten noch dazu, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Sie können sich eine vollständige Paketliste, also von allen installierten Paketen, anzeigen lassen mit rpm-qa. Ja, dann werden die einfach so runtergeschrieben. Die sehen im Prinzip aus wie die Dateinamen, die Sie, mit denen Sie das vorher installiert haben, nur dass die jeweilige Endung .rpm nicht mit angezeigt wird. Und etwas übersichtliche Ausgabe bekommen Sie bei dpkg über die Option -l. Das zeigt auch alle installierten Pakete an, aber sogar noch ein paar mehr. Es zeigt auch welche an, die mal installiert waren und die Sie wieder entfernt haben. Deswegen gibt es hier vorne eine Spalte, wo hier immer II drin steht. Wenn da irgendwas anderes drin steht, muss man nachschlagen, was das bedeutet. Dann heißt es in der Regel, dass es mal da war, aber entfernt worden ist. Aber entscheidend ist, Sie sollten zwar verstehen, wie RPM und dpkg arbeiten, ja, weil das, wenn es irgendwie mal Probleme gibt, häufig nützlich ist, diese Kenntnisse zu haben, aber letzten Endes werden Sie es nicht häufig benutzen, denn man nimmt stattdessen eben diese Tools auf Repository-Ebene. Ja, alles, was wir bisher mit RPM und dpkg gesehen haben, das nutzt überhaupt keine Repositories, sondern das arbeitet immer nur mit irgendwo lokal liegenden Dateien. Also Paketdateien, die installiert werden. Und es ist viel einfacher, stattdessen eben mit Repositories zu arbeiten, weil dann unter anderem Abhängigkeiten automatisch aufgelöst werden können. Und ja, das hat keinen Sinn, jetzt für die letzten 4 Minuten damit noch anzufangen. Das schauen wir uns dann nächstes Mal an. Haben Sie zu dem, was ich bisher über RPM und dpkg erzählt habe, Fragen? Also Sie haben ja alle, wenn Sie es gemacht haben, eine virtuelle Maschine mit Debian drauf und meine Bitte wäre, dass Sie vielleicht einfach mit dpkg mal ein bisschen rumspielen, also die Manpage lesen und gucken, was man damit so machen kann. Es reicht schon, wenn Sie die Funktionen ausprobieren, wo Sie Informationen erhalten über installierte Pakete. Ja, dass Sie zum Beispiel gucken, wie finde ich raus, welches Paket eine bestimmte Datei enthält. Da können Sie einfach hingehen und zum Beispiel sagen, ja, was habe ich denn hier? Schauen wir mal nach ls/etc, da liegen irgendwelche Konfigurationsdateien drin. Da gibt es zum Beispiel eine host.conf und jetzt würde ich gerne wissen, warum liegt die eigentlich da? Aus welchem Paket kam die? Und das ist etwas, was Sie in dpkg beantworten kann und also solche Sachen sollten Sie einfach mal ausprobieren. Ja? Gut, dann schönes Wochenende noch.